Deutschlandfunk, Medias Res.
In sozialen Medien wie Twitter und Facebook sind Beleidigungen, Hassrede und verbale Angriffe schon länger an der Tagesordnung. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das große Plattformbetreiber verpflichtet, Hassbotschaften zeitnah zu löschen, sollte da in Deutschland Abhilfe schaffen. Der Erfolg ist umstritten, denn Twitter beispielsweise löschte nach eigenen Angaben nicht mal 10% der monierten Beiträge. Was also tun mit den restlichen 90%? Wie kann ich dagegen angehen, wenn mir beispielsweise jemand von seinem Twitter-Account Beleidigungen schickt? Darüber sprechen wir jetzt in Medias Res. Am Mikrofon grüßt Sie dazu Isabel Klein. Vor knapp einem Jahr hat die frühere österreichische Grünen-Politikerin Sigi Maurer ziemlich obszöne Direktnachrichten per Facebook erhalten vom Account eines Bierladenbesitzers. Um sich zu wehren, veröffentlichte Maurer diese Nachrichten via Twitter samt Namen und Adresse des Ladens. Der Besitzer des Ladens verklagte Maurer daraufhin. Seine Begründung: er habe die Nachrichten gar nicht selbst geschrieben. Der Computer stehe in seinem Geschäftsraum und sei auch Kunden zugänglich. Diese also hätten die Nachrichten verfassen können. Das Landgericht für Strafsachen gab ihm recht. Maurer wurde selbst wegen übler Nachrede verurteilt. Aber jetzt hat das Oberlandesgericht Wien das Urteil aufgehoben. Ein Grund: es sei nicht ausreichend gewürdigt worden, dass die Nachrichten immerhin am Computer und vom Facebook-Account des Klägers versendet wurden. Der Prozess muss wiederholt werden. Gefreut hat diese Entscheidung den Österreich-Korrespondenten von Spiegel und Spiegel Online, Hasnain Kasim, der in seinem Berufsleben selbst schon ziemlich viele Hassbotschaften erhalten hat. Bei Twitter schreibt er, die aktuelle Gerichtsentscheidung mache ihm Hoffnung. Er habe nun juristische Schritte gegen 10 Personen eingeleitet. Ich habe Hasnain Kasim vor der Sendung telefonisch am Flughafen in Wien erreicht und ihn gefragt, warum er sich denn jetzt mehr Erfolg im Streit mit den Verfassern von Hassbotschaften verspricht.
Ich bin mir nicht sicher, ob das mehr Erfolg haben wird. Wie gesagt, ich habe ja 6 Mal nur Strafanzeige erstattet. In 3 oder 4 Fällen wurde mir dann mitgeteilt, man habe den Absender gar nicht ermitteln können über die IP-Adresse, weil es irgendwie aus dem Ausland kam. Und in 2 Fällen war das so, dass die mutmaßlichen Verfasser dann behauptet haben, sie wären es gar nicht gewesen. Der eine sagte, der Computer hätte in einem Geschäftsraum gestanden und der andere sagte, sein Wohnzimmer hätte eine große Familie oder weiß nicht, wer das war. Und damit waren sie auf dem Schneider. Das hat mich sehr geärgert. Und dieses Urteil, was ja nur für Österreich gilt, ist für mich aber ein Signal, dass es vielleicht auch in Deutschland endlich zu der Erkenntnis kommt, dass Leute von deren Computer, von deren Mail-Account oder Facebook-Account oder Twitter-Account Hassnachrichten geschickt werden, dass die auch zur Rechenschaft gezogen werden für das, was sie dort schreiben, beziehungsweise dass sie verantwortlich sind für ihren Computer und für ihre Accounts und darauf achten, dass da eben nicht jemand anders Zugang hat. Und das möchte ich befördern, indem ich jetzt einfach mal versuche, wieder ein paar Fälle juristisch anzugehen und dafür eine Aufmerksamkeit zu schaffen.
Ihr Ziel ist vor allen Dingen Aufmerksamkeit schaffen. Sie glauben jetzt nicht, dass es mehr bringen wird als vorher?
Ja, vielleicht kann es schon sein. Ich höre von befreundeten Journalistinnen und Journalisten und auch von Politikerinnen und Politikern, dass das schon Fälle gibt, wo es Erfolg hat, wo Leute Strafe zahlen müssen, weil sie überführt wurden, dass sie Hassbotschaften, Drohungen verschickt haben. Und insofern hoffe ich natürlich, dass es Erfolg hat. Aber ich möchte zunächst einmal Aufmerksamkeit schaffen. Und für mich ist auch wichtig, dass der juristische Weg nicht der erste Weg ist. Ja, also ich versuche schon, mit den Leuten zu sprechen, den Dialog zu suchen, zu sagen, was soll das? Warum schreiben sie mir so etwas? Was ist eigentlich ihr Problem? Und wenn es dann einen vernünftigen Dialog gibt, dann ist es ja in Ordnung. Aber wenn das nicht funktioniert, muss es eben dann den nächsten Schritt, den juristischen Weg geben.
Bei Twitter schreiben Sie auch, dass Sie hoffen, dass die Verfasser der Hassbriefe nicht nur eine Strafe zahlen, sondern auch ein, Zitat, fettes Schmerzensgeld. Es soll richtig teuer werden. Was genau haben Sie vor?
Ach, es wäre doch schon schön, wenn ich wenigstens dann, wenn ich schon seit Jahren diesen Hass ertragen muss, wenigstens auf meine Kosten komme und auf Kosten dieser Hater dann einen schönen Urlaub machen kann.
Sagt Spiegel-Korrespondent Hasnain Kasim. Wir entschuldigen die schlechte Telefonqualität. Kasim will sich nun verstärkt wehren gegen Personen, die ihm Hassbotschaften geschickt haben. Und Experte auf diesem Gebiet ist der Rechtsanwalt Christian Oliver Moser. Er hat unter anderem den Sohn von Boris Becker in einem Twitter-Streit vertreten. Die Frage an ihn: welche juristischen Möglichkeiten hat Herr Kasim, gegen Beleidigungen und Hassbotschaften vorzugehen?
Also nach deutschem Recht hat er natürlich die Möglichkeit, erstmal Strafantrag bzw. Strafanzeige zu stellen. Die Frage ist nur immer, bei sozialen Netzwerken sind die User ja nicht immer als solche erkennbar, beziehungsweise die Frage ist immer, wer ist die Person, die mich da tatsächlich beleidigt? In Deutschland habe ich zumindest die Möglichkeit, jetzt über das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz an die Plattformbetreiber direkt zu kommen und dort auch meine Ansprüche notfalls geltend zu machen.
Vielleicht müssen Sie mir das nochmal erklären. Also wenn ich jemanden beleidige, kann ich eigentlich auch dafür haftbar gemacht werden, so könnte man das meinen. Warum ist das denn im Falle von Social Media Posts nicht immer der Fall?
Naja, das Problem ist eben in erster Linie, wer ist denn diejenige oder derjenige, der mich beleidigt? Ja, bloß weil ich zum Beispiel einen bestimmten Usernamen habe, vielleicht auch einen bestimmten Klarnamen benutze, muss ich ja nicht diejenige Person sein, deren Name in den sozialen Medien auftaucht. Und da fängt eben das Problem an. Ich kann mich eben im Internet, insbesondere in sozialen Medien, wenn ich es drauf anlege, auch gut verstecken. Und das macht es eben für die Betroffenen hier von derartigen Beleidigungen teilweise wahnsinnig schwer, sich erfolgreich am Ende dagegen Beleidigungen durchzusetzen. Es geht, ja, es geht dann, wenn auch die Staatsanwaltschaft oder die Ermittlungsbehörden hier mit wirklich den grundsätzlich ja zur Verfügung stehenden technischen Mitteln versucht, die entsprechenden äußernden Personen zu ermitteln. Leider ist es in der Praxis, muss man auch konstatieren an der Stelle, häufig so, dass als Straftaten eingestuft wird, die eben von nicht so hoher Bedeutung sind und deswegen Ermittlungen häufig im Sande verlaufen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, es ist manchmal schwer zu sagen, wer dann dahinter steckt, hinter einem Profil. Das war auch im Fall von Sigi Maurer das Problem. Da hing alles an einem Wahrheitsbeweis, den sie laut Landesgericht, also laut der ersten Gerichtsentscheidung, nicht erbringen konnte. Sprich, sie konnte nicht nachweisen, dass eine beleidigende Nachricht tatsächlich von dem Ladenbesitzer verfasst worden war, den sie dann auch öffentlich angegangen hatte. Dem widersprach dann das Oberlandesgericht und meint, bei der Beurteilung des Wahrheitsbeweises sei eine gewisse Lebensnähe zu beachten. Was soll man sich denn darunter vorstellen?
Naja, ist ja grundsätzlich richtig. Das ist im deutschen Recht letztendlich auch so. Derjenige, der und das war ja wohl in dem Fall von Sigi Maurer eindeutig, derjenige, der einen, im Fall Facebook-Account einrichtet und von mir aus auch Dritten zur Verfügung stellt, der haftet natürlich auch erstmal dafür, dass wenn er unter seinem eigenen Namen Äußerungen verbreitet, dass er die getätigt hat. Und meines Erachtens liegt da die Beweislastumkehr auf der anderen Seite und nicht bei Frau Maurer. Also insoweit kann ich die erstinstanzliche Entscheidung in Österreich auch kaum nachvollziehen.
Ähnliches wie Sigi Maurer hat in Deutschland auch Boris Beckers Sohn Noah Becker erfahren, den sie im Rechtsstreit vertreten haben. Und zwar folgenden: Auf dem Twitter-Profil von AfD-Politiker Jens Meyer war ein Tweet erschienen, in dem Noah Becker rassistisch beleidigt wurde. Meyer behauptete danach, er sei unschuldig. Ein Mitarbeiter habe den Tweet ohne sein Mitwissen verfasst, was der Mitarbeiter dann auch später öffentlich zugab. Das Landesgericht Berlin hat dazu aber Mitte Januar entschieden, Noah Becker bekommt 15.000 Euro Schmerzensgeld, für die Klage sei irrelevant, wer den Tweet verfasst habe. Christian Oliver Moser, Sie haben Becker wie gesagt vertreten. Was war hier anders als im Fall Sigi Maurer?
Also erstmal ging es um eine zivilrechtliche Angelegenheit. Man muss vielleicht im Fall Becker schon erwähnen, dass es ja auch eine strafrechtliche Ebene gegeben hat. Ich glaube, nur anders als im Fall Sigi Maurer wurde relativ schnell offengelegt oder zumindest im Rahmen des Strafverfahrens offengelegt, wer angeblich, ich sage das ganz bewusst so, angeblich den Tweet verfasst haben soll. Und damit war natürlich der Accountinhaber in dem Fall, der Herr Meyer, rein strafrechtlich aus dem Schneider auch in Deutschland. Aber nur deshalb, weil letztendlich eine konkrete Person auch benannt wurde, die auch, so viel ich weiß, letztendlich sogar strafrechtlich in Verantwortung genommen wurde. Was Sie beschrieben haben, ist ein Verfahren, was ich tatsächlich für meinen Mandanten vom Landgericht Berlin auf rein zivilrechtlicher Ebene führe. Und rein zivilrechtlich hat hier das Gericht in meinen Augen völlig zutreffend gesagt, der Accountinhaber haftet zivilrechtlich natürlich für das, was unter seinem Account geschieht, wenn er, so wie hier, den als seinen Account ins Internet stellt und im Übrigen niemals darüber aufgeklärt hat, dass da auch Dritte darauf zugreifen können, dann haftet er letztendlich allein für den Umstand, dass er offensichtlich den Account Dritten überlassen hat, wenn man jetzt mal seinem Vortrag Glauben schenken möchte. So, als hätte er selbst in dem Fall die Beleidigung ausgesprochen.
Sprich, wenn ich das mal hier zusammenfasse, der Verfasser oder die Verfasserin von beleidigenden Tweets und Posts können sich also nicht zurücklehnen nach dem Motto, ich war es nicht, im Zweifelsfalle war jemand anders an meinem Computer.
Also in Deutschland ist es zumindest in der Theorie, wäre das zu einfach.
Einschätzungen waren das von Rechtsanwalt Christian Oliver Moser. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Medias Res. Drei Fragen an
Verena Hoppe, 22 Jahre alt, Studentin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin und ich studiere Sozialpolitik.
Was läuft gut in den Medien?
Ich finde, es gibt viele sehr interessante Informationsmedien, die wir durch den Rundfunkbeitrag alle zur Verfügung gestellt haben, Phoenix, Deutschlandfunk. Und dadurch, dass das auch alles im Internet für uns verfügbar ist, das finde ich sehr gut.
Was läuft schlecht in den Medien?
Der Einfluss durch die sozialen Medien, vor allem fehlende Medienkompetenz in Deutschland, führt natürlich zu Problemen, zu einem Meinungsbild, das sich verschiebt, vor allem durch Glaubwürdigkeitsverlust, durch Fake News oder auch einfach falsche Profile, die eine andere Verteilung der Meinung in Deutschland suggerieren.
Und bei Ihnen?
Ich nutze die öffentlich-rechtlichen Medien tatsächlich sehr gerne und finde es auch super, dass wir auch so vernetzt sind und man nicht mehr durch einfach eine Print-Tageszeitung abhängig ist, sondern sofort an gute Nachrichten kommt und dafür bezahle ich auch gerne dann mal Geld.
Die 22-jährige Studentin Verena Hoppe. Hier bei Medias Res wählen und bearbeiten die Themen für Sie Journalisten und Journalistinnen, die in der Regel weit über 20 Jahre alt sind. Weit über, wie das in den meisten Redaktionen so der Fall ist. Das ist manch einem Jugendlichen und manch einem Student vielleicht zu oll. Warum also nicht mal selbst Jugendliche über Medienthemen schreiben lassen? Das ist das Konzept des Online-Magazins Spinks.de. Dort verfassen Jugendliche alle Beiträge selbst, unterstützt von Medienpädagogen. Isabel Bach hat der Redaktion des jungen Medienmagazins einen Besuch abgestattet.
Okay, ich habe heute ein paar Punkte, die ich mit euch abhandeln wollte. Einmal die Videokritik. Wie hat euch das gefallen? Wie war das so? Also vor allen Dingen jetzt natürlich auch für dich dann vor der Kamera.
Ja, ich fand es auch ganz cool. Ich kann nur nicht einschätzen, ob ich jetzt...
Es ist Freitagnachmittag und die Kölner Spinks-Redaktion trifft sich zur wöchentlichen Sitzung. Das Besondere, die Redakteure von Spinks sind Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren, die gerne schreiben und ihre Texte im Netz veröffentlichen. Einmal in der Woche treffen sie sich für 2 Stunden, um Themen zu besprechen, Texte zu verfassen oder eine Videokritik zu produzieren. Geleitet wird die Redaktion von Mara Theobald. Sie ist angehende Grundschullehrerin und macht gerade ihr Referendariat. Jeden Freitagnachmittag unterstützt sie die Jugendlichen bei ihrer Arbeit.
Wir waren eine Zeit lang zu 12, da war immer super viel los. Aber alle, die eben bei Spinks sind, sind irgendwie total nette Leute, ganz viele Nerds, die halt super leidenschaftlich in irgendeiner Richtung sind. Ja, es macht einfach Spaß, irgendwie mit denen zu arbeiten, finde ich. Es ist immer eine gute Atmosphäre.
Worüber geschrieben wird, bestimmt jeder selbst. Der Fantasie sind dabei fast keine Grenzen gesetzt, solange es um mediale Inhalte geht. Dieses Konzept lässt den Jugendlichen zwar viel Freiraum, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass die Inhalte des Magazins sehr beliebig und nicht aktuell sind. So thematisiert die neueste Filmkritik die 12 Jahre alte Liebeskomödie Leroy, die neueste Buchkritik den Fantasy-Roman Rubinrot von 2009. Zudem werden nur in sehr unregelmäßigen Abständen neue Texte veröffentlicht. Spinks habe keinen Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit. Vielmehr stehe die medienpädagogische Arbeit im Vordergrund, sagt Projektleiter Tom Janczyk.
Das Ziel ist, dass Jugendliche Medienkompetenz erlernen und dass sie kritisch mit Medieninhalten umgehen können und sich auch äußern können.
Der Informationsgehalt und die Qualität der Texte hängen stark davon ab, wie viel Schreiberfahrung die Autoren mitbringen. Die 20-jährige Stefanie Hecker ist eine der ältesten Redaktionsmitglieder und schreibt schon seit 6 Jahren für Spinks. Sie habe hier vor allem gelernt, präzise zu formulieren, sagt sie.
Vor allem im Schreibstil hat man sich natürlich sehr stark gewandelt, weil man eben auch auf verschiedene Aspekte achtet und manche Fehler vermeidet.
Der 14-jährige Jakob Mangold ist erst seit einem Jahr dabei. Für ihn ist die Arbeit in der Redaktion die perfekte Ergänzung zum Schulalltag.
Man lernt auf jeden Fall ausführlicher und auch besser zu schreiben, weil man da einfach mehr Praxis hat. Naja, und man lernt auch viele Dinge wie Videos bearbeiten. Das sind einfach Sachen, die man in den Schulen einfach häufig nicht lernt.
Alle Kritiken werden von Redaktionsleiterin Mara Theobald korrigiert. Sie gibt Formulierungshilfen, verbessert Rechtschreibfehler und macht auf Unstimmigkeiten im Text aufmerksam. Für die Inhalte seien die Jugendlichen aber selbst verantwortlich. Einigen falle das Schreiben am Anfang schwer, die meisten machten aber schon nach kurzer Zeit Fortschritte, sagt die Redaktionsleiterin.
Das ist schon ziemlich krass, wie die sich weiterentwickeln. Am Anfang musste ich bei den Kritiken immer sehr, sehr viel korrigieren, mit denen nochmal überarbeiten. Und die nehmen dann eben doch viel auf. Oder manchmal besprechen wir auch nochmal irgendwelche bestimmten Themen alle zusammen. Sowas wie, wie kann man der Film oder das Buch im Text ersetzen. Von den Texten her werden die auf jeden Fall besser.
Als Pädagogin ist es auch Mara Theobalds Aufgabe, die Redaktion immer wieder aufs Neue zu motivieren.
Gut. Und dann, ich weiß, ich lasse sehr stark die Grundschullehrerin raushängen, aber ich fand es trotzdem ganz gut. Für jede Kritik, die online geht, hier aus der Redaktion wird es ein Sternchen geben. Und ich habe jetzt erstmal gedacht, okay, nach 30 Sternchen lade ich euch ins Kino ein.
Das Projekt Sphinx gibt es seit 15 Jahren. Gefördert wird es vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile existieren 12 Redaktionen in unterschiedlichen Städten. Einmal im Jahr kommen alle Teilnehmer zu einem Kritikergipfel zusammen. In den wöchentlichen Sitzungen werden neben den Texten der Jugendlichen hin und wieder auch Themen wie Netzsicherheit und Cybermobbing besprochen. Projektleiter Tom Janczyk.
Ich denke, dass gerade heutzutage in Zeiten der Fake News und vieler audiovisueller Informationen, gerade im Fernsehen oder im Internet, Jugendliche und Kinder lernen müssen, das zu filtern, also zu verstehen, wie das funktioniert, damit sie kritisch die Medien konsumieren können.
Ein Beitrag von Isabel Bach. Und bei diesem Projekt für Jugendliche ist Medienkompetenz das Stichwort. Und um die zu erlernen, braucht es natürlich Leute, die in puncto digitale Medien selbst viel Kompetenz mitbringen. Doch gerade an dieser Stelle hapert es, findet unsere Kolumnistin.
Medias Res. Marina Weisband.
Es ist nicht leicht, Schulentwicklung für das digitale Zeitalter zu betreiben. Das ist es, was ich hauptberuflich mache. Wenn mein Projekt demokratische Beteiligung mit Hilfe einer digitalen Plattform umsetzen will, stoßen wir oft auf Gegenwehr von Lehrerinnen und Lehrern. In ihrem stressigen Arbeitsalltag möchten viele nicht auch noch mit unbekannten Medien hantieren. Zeitgemäße Bildung bedeutet nicht nur Arbeit mit digitalen Medien, aber sie meidet sie natürlich nicht. Es geht nicht darum, dass wir Kindern Tablets nur deshalb vor die Nase setzen, um den Unterricht modern aussehen zu lassen. Es geht darum, dass in einer digitalisierten Welt Fähigkeiten wie Zusammenarbeiten, Kommunizieren, Kreativität und kritisches Denken geschult werden müssen. Und vieles davon ist mit Hilfe moderner Mittel leichter. Schülerinnen und Schüler können so zum Beispiel im Rahmen von Übungen und Projekten leichter Material produzieren, das anderen Schulen zugutekommt oder sogar Schulen in anderen Ländern. Und in einer Zeit, in der ein Großteil des Lebens nun mal online stattfindet, brauchen wir einen Ort, wo wir Kindern den mündigen und umsichtigen Umgang mit neuen Medien vermitteln. Leider ist derzeit in mehreren Ländern im Gegenteil sogar in der Diskussion, Smartphones in der Schule zu verbieten. Die Schüler würden damit nur daddeln, sagen die älteren Kollegen dann oft. Dabei braucht es ja gerade didaktische Begleitung, um zu lernen, wie man ein mächtiges Werkzeug sinnvoll nutzt. An Schulen wird dann oft folgende Hoffnung laut. Wenn jetzt die jüngeren Kolleginnen zu uns kommen, dann wird alles besser. Die bringen das technische Know-how mit, denn sie sind ja jünger und damit können sie es automatisch. Leider beobachten wir in der letzten Zeit einen genau umgekehrten Trend. Unter den jüngsten Lehrerinnen und Lehramtsstudentinnen sind die Vorbehalte gegen das Smartphone noch viel größer als bei den Kolleginnen mittleren Alters. Das hat mich zuerst sehr überrascht. Ein befreundeter Lehramtsstudent erklärte es mir. Es ist die mediale Berichterstattung. Das heutige Feuilleton lebt von einer vermeintlich kritischen, oft aber einfach unsachlich panischen Reflexion der Entwicklung digitaler Medien, die oft komplett mit zwei großen Konzernen gleichgesetzt werden. Land auf, Land ab wird der Psychiater Manfred Spitzer zitiert und in Talkshows eingeladen, obwohl seine wissenschaftliche Methode keiner gründlichen Überprüfung standhält. Aber egal, denn er hat eine sehr starke Meinung. Und die ist in einer Talkshow wichtiger als tatsächliche Fakten. Mehr noch, er hat eine Meinung, die bei vielen Journalistinnen einen Nerv trifft. Nämlich, dass das gute alte Fernsehen natürlich einem Smartphone überlegen ist, das durch seine bloße Präsenz automatisch dumm macht. Übertriebene Paraphrase. Natürlich ist eine sich wandelnde Medienwelt manchmal verunsichernd. Das war sie jedes Mal und man kann auf Jahrhunderte von panischen Artikeln blicken, die den Roman, die aufgezeichnete Musik, das Kino, den Tonfilm und natürlich das Fernsehen für alle Versäumnisse der verkommenen Jugend verantwortlich machen. Nur können wir uns dieses Diskussionsniveau gerade nicht leisten, schon gar nicht an Schulen. denn unser aller Leben ist immer mehr von Digitalisierung und Automatisierung geprägt. Je mehr Menschen sich dem entziehen oder durch das Bildungssystem entzogen werden, desto weniger Menschen werden diesen Wandel gestalten. Die wenigen Gestalter werden überproportional viel Macht bekommen über den Rest. Panisches Wegsehen hilft also nicht, sondern Persönlichkeitsentwicklung, Konstruktivität und praktische Arbeit mit den Medien. Vor dieser Aufgabe stehen auch diejenigen, die unsere Pädagogen schulen. Und das sind nicht nur Pädagogikprofessoren, das sind auch die Massenmedien. Denn durch sie lernen die Lehrerinnen und Lehrer von morgen viel mehr über die digitale Welt als im Studium. Die Massenmedien prägen nicht nur unsere Sicht auf diesen Wandel, sondern auch die derjenigen, die uns durch diesen Wandel führen sollen.
Die Kolumne von Marina Weißband. Und hier geht's weiter mit den Medienmeldungen und Annika Schneider. Und die hat ausnahmsweise mal eine gute Nachricht aus Venezuela.
Genau, ein inhaftierter Radioreporter ist wieder auf freiem Fuß. Wie der evangelische Pressedienst meldet, war Luis Carlos Diaz am Montag vom venezolanischen Geheimdienst festgenommen worden. Anschließend hätten Agenten in seinem Haus Computer und Mobiltelefone konfisziert. Diaz soll unter anderem ein regierungskritisches Video veröffentlicht haben. Darin beschuldigt er den Vorsitzenden der verfassungsgebenden Versammlung, für den massiven Stromausfall verantwortlich zu sein, der Venezuela seit Tagen lahmlegt. Nach internationalen Protesten wurde der Reporter heute freigelassen. Er dürfe allerdings keine Kommentare zu dem Fall abgeben und das Land nicht verlassen, sagte er. Im Fall des ZDF-Korrespondenten Jörg Brase gibt es eine positive Wendung. Er darf nun doch weiter aus der Türkei berichten. Der Journalist hatte das Land am Sonntag verlassen, nachdem die türkische Regierung seine Akkreditierung nicht verlängert hatte. Jetzt hat der Reporter doch noch eine Pressekarte bekommen. Das teilte das ZDF gestern Nachmittag mit. Die Bundesregierung und das Auswärtige Amt hätten sich für den Journalisten eingesetzt. Viele andere Pressevertreter bangen weiterhin um ihre Arbeitserlaubnis. Laut deutscher Presseagentur warten immer noch rund ein Dutzend deutsche Journalisten und zahlreiche internationale Korrespondenten auf neue Presseausweise, darunter auch Thomas Seibert vom Tagesspiegel. Und zum Schluss noch ein Blick zur Deutschen Welle. Die hat heute ein Interview mit DFB-Präsident Reinhard Grindel veröffentlicht, das ziemlich schief gelaufen ist.
Herr Bauer, ich beantworte noch 3 Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Aber lassen Sie mich doch...
Nein, 3 Fragen zu Katar und sonst hören wir gleich.
Aber Herr Grindel, ich frage doch offen.
Nein, Sie fragen nicht offen, Sie versuchen mir irgendwas in die Schuhe zu schieben. Nein, dass ich sage, es gibt nie eine Global Nation League. Also Herr Bauer...
Nein, das habe ich doch verstanden, das ist in Ordnung. Herr Bauer, aber muss ich auch
3 Fragen zu Katar, dann stehe ich auf.
Darf ich jetzt die 25 Milliarden noch einbringen?
Nein.
Das habe ich doch inhaltlich bisher noch nicht gefragt.
Herr Bauer, komm.
Nein, Herr Grindel, jetzt warten Sie doch, lassen Sie mich doch das zu... Herr Grindel, kann ich jetzt zu Katar noch zu Ende fragen?
Lieber keine Fragen, will der Ex-Journalist und DFB-Präsident Reinhard Grindel. Die Medienmeldungen waren das von Annika Schneider.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Schönen guten Tag aus Wolfsburg. Mein Name ist Henrik Rason. Ich bin stellvertretender Lokalchef der Wolfsburger Nachrichten, die älteste Lokalzeitung am Standort. Ja, heute kam aus dem Werk Wolfsburg die Nachricht, dass bis zu 7000 Stellen zusätzlich gekürzt werden sollen, insbesondere im indirekten Bereich, also in der Verwaltung. Für Wolfsburg ist das natürlich ein harter Schlag, die Angst um die Jobs, die umgeht, aber es geht auch um ein bisschen mehr, es geht auch um die Angst, dass der Standort in Wolfsburg an Bedeutung verlieren könnte. Das wollen wir thematisieren mit Entscheidern vor Ort, Oberbürgermeistern, Fraktionsvorsitzenden, Politikern, auch mit den Leuten auf der Straße.
Um 2 rasante Romane über Jugendliche, die aber keine Jugendromane sind, geht es gleich im Büchermarkt mit Hubert Winkels. Medias Res geht damit zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.